Feministin und Mutter, ein Widerspruch? Theoretisch einfach, praktisch komplex. Wie erzieht man Jungen zu Männern, die sich nicht mehr für das Maß aller Dinge halten und die Frauen gleichwertig begegnen? Mehr noch, welche Herausforderungen bedeutet es für eine entschiedene Feministin, Mutter ausgerechnet von Söhnen zu sein? Darum geht es im Gespräch mit der Publizistin und Feministin Sheila Behrjat, die dazu gerade ein Buch vorgelegt hat. Guten Tag, Frau Behrjat.
Hallo, guten Tag.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Ein Streitgespräch mit mir selbst, so lautet der Untertitel Ihres Buchs. Worum dreht sich der Streit?
Ja, der Streit hat sich entzündet an einer großen Dissonanz, die ich in mir selber gespürt habe. Das ist ja auch oft der Ausgangspunkt eines Streites, dass man sich nicht einig ist. Und ich war mir selber mit mir nicht mehr einig, als Feministin und als Mutter meiner Söhne nicht mehr.
Worin liegt denn das Problem?
Sie haben ja gerade in der Anmoderation von einem Widerspruch gesprochen. Bei mir ging es wirklich darum, dass ich eine absolute Inkohärenz in mir selber gespürt habe, dass ich einerseits als Feministin sehr vehement mich für den Schutz und für die Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt habe und das wirklich ein großer, großer Inhalt meines ganzen Lebens, meines ganzen Seins eigentlich war. Und ich als Mutter von Söhnen dann gemerkt habe, oh, ich muss das ganz stark auch überdenken, was das bedeutet. Was sind eigentlich die Werte dieses Feminismus? Was bedeuten sie dann wirklich für Söhne?
Also es geht nicht nur um Sie als Feministin, die sich über ihre Ziele vielleicht nicht ganz klar ist oder der Bewegung, der sie sich ja auch verschrieben hat, sondern vor allem in Bezug auf ihre Söhne.
In Bezug auf meine Söhne als Männer natürlich, weil für mich als Frau ist das Leben gefährlicher, es ist weniger privilegiert, es ist gegängelt, weil es Männer auf der Welt gibt. Und das ist für mich sozusagen das Ergebnis, zu dem ich immer noch komme, auch nachdem ich jetzt fast 12 Jahre Mutter von Söhnen bin. Und nun habe ich eben bei mir zu Hause tagtäglich 2 künftige Männer vor mir und muss mich schon fragen, wie wird dieses Zusammenleben eigentlich, wie soll das eigentlich funktionieren? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nur in der Form funktioniert, als dass wir diese Allianz gegen diese männliche Gewalt und gegen die männliche Bedrohung vergrößern durch Männer. Die Männer müssen uns da zur Seite stehen, die müssen uns unterstützen. Sie müssen verstehen, dass sie auch Opfer von dieser männlichen Gewalt sind, auch Opfer von diesen Strukturen sind. Und ich denke aber dann wiederum, dass wir das nur können, indem wir diese ganz groben Vorverurteilungen gegen Männer, diese sehr verallgemeinerten Vorurteile gegen Männer abbauen und an Jungs denselben Anspruch haben wie an Mädchen und an Frauen, dass sie empathisch sein können, dass sie sich um Menschen sorgen können, dass sie liebevoll sein können und kooperativ und all dies sein können.
Das wäre so Ihre Vision von Männlichkeit heute oder vom Mann heute. Wie übersetzt sich das denn in konkrete Erziehung?
Das ist für mich auch, glaube ich, ein Komplex, wo es dann nochmal ein neues Streitgespräch geben könnte. Wie weit ist die Identifikation als Mann wichtig in der Erziehung und wie weit ist die Identifikation als Mensch wichtig in der Erziehung? Ich bin jetzt zu dem Schluss für mich gekommen, es geht mir wirklich darum, einen Menschen heranzuziehen, der sich diesen Werten, die für mich der Feminismus eigentlich vertritt, nämlich Gerechtigkeit, Freiheit, dass dieser Mensch diese Werte wirklich bis aufs Blut verteidigt, so wie ich sie eigentlich auch verteidige.
Wie erziehen Sie Ihre Jungs dann? Ich stelle mir jetzt gerade so vor, Pausenbrote, Staubsaugen, Wäsche sortieren, also diese Dienstleistungen, die Frauen neben ihrer Berufstätigkeit und ihren eigenen Interessen so in der Familie erbringen. Im Interesse anderer fallen die bei Ihnen dann weg? Oder wie machen Sie das im täglichen Alltag?
Ja, der tägliche Alltag ist ja für alle immer die Herausforderung und das ist ja auch der Spiegel. Oder da kann man sich selber überprüfen, wie gut man eigentlich darin ist, die eigenen Überzeugungen zu leben. Also diese Dinge sind natürlich große Themen bei uns zu Hause. Gerade was das Thema Hausarbeit und das Zusammenleben in der Familie angeht, versuche ich jetzt gerade, wo meine Söhne auch älter sind, sie sehr zu involvieren und sie sehr zu sensibilisieren. Ich versuche aber wirklich das Thema anzugehen, nicht unter dieser Brille, weil ihr Männer seid, sondern ich versuche das anzugehen, weil es gerecht ist. Es ist ungerecht, dass ich das alles mache. Es ist gerechter, wenn wir uns das alle aufteilen. Schaut mal, ich habe auch wenig Zeit. Ich habe auch Lust, mich aufs Sofa zu setzen. Aber wenn wir es aufteilen, dann läuft es einfach besser. Und ich glaube aber ganz generell in der Erziehung, dass ich mich relativ früh dazu entschieden habe, auch diese sehr typisch männlichen Dinge nicht zu verteufeln. Also ich glaube, es ist auch gefährlich, sich zu sehr auf diese sehr äußeren Merkmale auf der Erziehung zu stürzen. Hat er jetzt einen lackierten Nagellack am Finger? Spielt er auch bitte, bitte mit Puppen? Bitte zieht er einen Rock an und lass mal das Auto weg? Ich glaube, wenn wir uns zu sehr darauf stürzen, dann sind wir in diesem Äußeren verhaftet und es tut sich im Inneren ja dadurch noch nichts. Und das habe ich schon versucht, in der Erziehung sehr offen zu haben und meinen Kindern auch zu zeigen, dass es natürlich diese Offenheit im Leben gibt und es ist erstmal gar nichts Schlimmes, wenn ein Junge sich mit einem Auto beschäftigt. Das bedeutet ja nicht, dass er dann 17 Jahre später mit einem SUV eine Frau mit Kinderwagen umfährt. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in dieser Erziehung, sich zu überprüfen. Und da ist auch wieder dieses Streitgespräch für mich wichtig, sich selber zu überprüfen in diesen vorgefertigten Mustern, die wir, glaube ich, aus ganz, ganz guten Gründen als Frauen in uns haben. Denn wir tragen ja nicht nur unsere eigenen Traumata, wir tragen ja, das ist ja auch inzwischen erwiesen, wir tragen ja einfach die Angst zum Beispiel vor Gewalt von Männern in uns, weil sie Frauen angetan wird. Man muss nicht als Frau vergewaltigt worden sein, um Angst vor einer Vergewaltigung zu haben. Und das ist natürlich ganz klar. Und trotzdem, und glaube ich, gerade in dieser Zeit, wo sich ja auch schon so viel getan hat, ist es wahnsinnig wichtig, sich selber trotzdem in diesen eigenen Mustern zu überprüfen.
Aus Ihren Schilderungen bisher gewinne ich so das Bild einer Familie, die aus Mutter und zwei Söhnen besteht. Aber zu den Söhnen gehört ja auch ein Vater. Welche Rolle spielt der in Ihrer Familie und dann eben auch mit Blick auf die Erziehung?
Ja, ich freue mich immer, wenn diese Frage kommt, weil in meinem ganzen Buch ist der Vater tatsächlich eine Leerstelle. Nicht, weil es ihn nicht gibt, sondern weil ich diese Arbeit, diese Denkarbeit und diese emotionale Arbeit nicht für ihn machen möchte und nicht für ihn machen kann. Diese Arbeit müssen die Männer selber übernehmen, die Väter selber übernehmen. Es gibt in meinem Buch ein ganzes Kapitel, wo ich wirklich verzweifelt auf der Suche nach Heldenfiguren für meine beiden weißen, blonden Söhne bin, wo ich sehe, dass es für viele andere Kinder gerade fantastische Vorbilder gibt. Und für genau diese Gruppe gibt es nur diese alten, ollen Geschichten, die wir einfach nicht mehr hören wollen, die wir ja auch ablösen wollen mit neuen Narrativen. Und an diesen Stellen in meinem Buch, aber auch in den Gesprächen, lasse ich die Stelle leer, weil die müssen wirklich die Väter und die Männer von heute einnehmen. Und das haben sie noch nicht. Das ist mein absoluter Appell auch an dieser Stelle. Sie müssen dort eintreten und sie müssen auch in einer großen Vielfalt diese Personen sein, die die Beispiele für die Männer von morgen sein können.
Nun ist es ja so, es gibt Erhebungen dazu, dass das Rollenverständnis in heterosexuellen Partnerschaften in Deutschland jedenfalls immer noch ziemlich konventionell ist. Also jeder vierte Mann zwischen 16 und 28 hängt offenbar so einem dominant maskulinen Rollenbild an. Haben Männer das einfach nur verpasst, ein neues Rollenmodell für sich zu entwickeln aus ihrer Sicht oder verhaftet man auch in der Bequemlichkeit?
Also in meiner Beobachtung ist, glaube ich, wirklich genau die Verbindung zwischen diesen beiden Dingen. Man spricht ja auch von einer großen Verunsicherung, die es dort gibt. Ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich finde Verunsicherung fast sehr entschuldigend. Ich glaube, es ist wirklich ein großes Versäumnis, aber ich sehe dort auch eine Verantwortung tatsächlich im Feminismus, sich mehr mit dieser Männlichkeit auseinanderzusetzen. Also dieses große Verteufeln, wie gesagt, aus sehr, sehr guten Gründen, hat natürlich dafür gesorgt, dass wir dieses Männlichkeitsthema auch gar nicht anfassen wollen. Es ist auch nicht cool, ein Mann zu sein. Ich zum Beispiel bin wahnsinnig gerne heutzutage eine Frau. Ich möchte kein Mann sein. Und trotzdem müssen wir uns ja damit beschäftigen, weil wir überlassen dieses Thema Menschen, die das ja auch, wie wir es ja auch sehen, die an dieses Männlichkeitsbild und an diese Verunsicherung von Männern plötzlich wieder Themen knüpfen, wie Rassismus, plötzlich wieder Themen knüpfen, wie Frauenfeindlichkeit. Und das dürfen wir gar nicht zulassen. Wir brauchen natürlich die Männer für die Demokratie. Wir brauchen die Männer auch für den Feminismus und wir brauchen auch die Männlichkeit, auch in den Ausformungen, die uns vielleicht unangenehm sind.
Wenn Sie die nennen, die an die konventionelle Männlichkeit anknüpfen, dann fällt mir sofort ein Kürzel ein, nämlich AfD. Die vertritt ja auch ganz offensiv patriarchale Geschlechterbilder. Treibt das gekränkte Selbstbild die Männer in die Arme von Extremisten?
Das würde ich auch gerne sehr gut verstehen. Was ich glaube, was wir beobachten können bei der AfD, ist, dass sie es sehr, sehr gut verstehen, sogenannte Sorgen von Menschen aufzugreifen und ja auch mit einem großen Desinteresse an den großen politischen Themen zum Beispiel zu arbeiten und stattdessen zum Beispiel so etwas wie Männlichkeit anzugehen. Also ich habe da ein Interview gehört mit einem jungen AfD-Abgeordneten, der das ganz offen so gesagt hat. Der hat gesagt, die jungen Männer von heute sind nicht mehr politisch, die haben kein Interesse an politischen Themen, also rede ich mit ihnen über Männlichkeit, weil das ist das, was sie beschäftigt. Und an diese Männlichkeitsdebatte knüpfe ich dann diese ganzen Themen. Und ich glaube, dieser blinde Fleck, der sich dort ergeben hat, genau an diesen Stellen, das ist natürlich ein Einfallstor, was es auch an vielen anderen Stellen gibt. Also die AfD, wenn wir sie uns anschauen, ist ja zum Beispiel auch wahnsinnig erfolgreich, genau in diesem sehr persönlichen, auch lokalen Sinne, auf dieser lokalen Ebene, wo sie sich ganz stark um Themen dort kümmert und wo sie dort dieses viel, viel benutzte Wort der Sorgen, aber darum eben kümmert. Und da ist natürlich auch ein Erfolgsgeheimnis. Und deswegen dürfen das eben nicht brach liegen lassen. Und diese ganzen Proteste jetzt zum Beispiel, die sind eben ja deshalb so wunderbar, weil man sieht, dass diese Mobilisierung auch möglich ist, eben dann für die Demokratie. Und jetzt geht es aber darum, so banal das klingt, natürlich auch im Alltag, also eigentlich genau dasselbe zu machen, im Alltag, in den persönlichen Gesprächen, in der Nachbarschaft, in der Familie, diese Themen anzugehen, sich anzunehmen und ja, auch wenn sie einem unangenehm sind, eben zu diskutieren und zu behandeln.
Nun ist es aber ja offenbar so, dass Kinder sich allen Bemühungen zum Trotz an Geschlechterstereotypen orientieren. Da werden Jungs zum Beispiel als Schwuchteln beschimpft, wenn ihr Verhalten nicht männlich genug ist. Wie kann man denn der Sozialisation konkret den Stachel ziehen? Also innerhalb der Familie, Sie haben beschrieben, wie Sie es tun, aber in einer Gesellschaft, also das ist doch eine Sisyphusarbeit.
Das kommt einem wirklich auch tatsächlich manchmal so vor. Mein Weg ist, dass es auf dieser ganz persönlichen Ebene losgehen muss. Und zwar, es gibt zum Beispiel ein Experiment, das die BBC nochmal wiederholt hat, wo sie zwei Kleinkinder in einen Raum gesetzt hat, also erst das eine, dann das andere, und sie waren genau verkehrt herum angezogen als das, was man als männlich und weiblich erkennen würde. Also der Junge war wie ein Mädchen angezogen, das Mädchen wie ein Junge. Und dann wurde beobachtet, wie Erwachsene, die tatsächlich auch von sich behauptet haben, dass sie sehr genderneutral sind, mit diesen Kleinkindern interagieren. Mit dem Mädchen wurde direkter Blickkontakt aufgenommen, mit dem vermeintlichen Mädchen. Es wurde versucht, wirklich eine persönliche Beziehung einzugehen. Und mit dem Jungen wurde über Gegenstände die Beziehung definiert, über den Ball und tatsächlich über das Auto. Er wurde kaum angeguckt, er wurde gar nicht in seiner Person wahrgenommen. Und ich glaube, da geht das natürlich schon los, in diesen ganz persönlichen Einstellungen sich zu überprüfen und das natürlich dann gesellschaftlich auszuweiten. Und ich glaube, wo wir gerade hingehen, ist einerseits ein fantastischer Ort, wo zum Beispiel es wahnsinnig viel um Mädchen gerade geht und das ist richtig und wichtig. Und ich als Frau und die dafür so stark gekämpft hat, sehe das als eine wahnsinnig positive Entwicklung. Ich sehe auch die Mädchen, die mit meinen Jungs gerade groß werden. Und das ist wirklich eine neue Generation von Frauen, die da heranwächst. Ich bin wahnsinnig begeistert. Und gleichzeitig darf man natürlich die Jungs nicht aus dem Blick verlieren. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel dann höre, dass eine Lehrerin sagt, ach, ich hasse den Sporttag, weil da die Jungs so dominant sind, dann zeigt das doch, diese Mädchenförderung muss doch nicht heißen, dass man die Jungs komplett verteufelt.
Sie haben selber darauf angespielt, an einer Stelle in Ihrem Buch, da heißt es, seit ich dem Leben meiner Söhne folge, bin ich froh, eine Frau zu sein. Da bin ich erst mal drüber gestolpert. Welche Zumutungen erleben denn Jungs? Denn das entnehme ich jetzt zu Ihren letzten Einlassungen.
Ich habe beobachtet durch deren Augen, wie stark tatsächlich diese sehr vorgefertigten Meinungen über Jungs sind. Darüber wird eben gar nicht gesprochen. Aber wenn man als Mutter von Söhnen zum Beispiel in ein Zugabteil kommt oder in einen Laden kommt, ich beschreibe ja auch eine Szene, wo wir selbst in einem Spielzeugladen sofort gewarnt werden, jetzt bloß nichts kaputt zu machen und nicht zu laut zu sein. Und das sind diese Vorurteile, die einfach über Jungs bestehen. Sie machen alles kaputt, sie sind laut. Und das geht ja bis hin zu ganz, ganz unbemerkten Dingen. Ich habe auch Beispiele zum Beispiel von Frauen, die ich wahnsinnig toll finde. Und in dem Moment, wo sie dann über ihre Söhne sprechen, bricht das komplett in sich zusammen. Wenn der Sohn dann zum Beispiel gerade den Führerschein gemacht hat und der Mutter kurz mal erklärt, wie alles funktioniert, sagt sie, oh, dann hat er angefangen mit seinem Mansplaining. Der Junge legt irgendwo seine Sachen ab. Oh Gott, das ist hier Male Land Grabbing. Oder ja, Jungs machen so viel Wäsche und machen alles immer dreckig. Und also diese Bilder, die wir im Kopf dann immer wieder selber reproduzieren, bis hin zu den Vätern selber, die um ihre Töchter herum einen Hochsicherheitstrakt bauen, aus Misstrauen anderen Männern gegenüber.
Und was die Jungs angeht, andererseits aber auch wieder so, wenn die zum Beispiel auf dem Sportfeld sind, dann stehen da auch Mütter, die sagen, jetzt aber mal draufhauen und so.
Ja? Ganz genau. Und ich
großer
glaube,
Widerspruch.
Großer Widerspruch. Und ich glaube, dass wir können nur aus diesem Widerspruch herauskommen, indem wir wirklich das Gespräch dazu suchen. Weil hinzugucken in diese Männlichkeit und sich dieser Vorverurteilung bewusst zu machen, ist keine Entlastung für Jungs, sondern das ist für mich der Anlass, den Anspruch an sie zu formulieren. Ihr könnt genauso empathisch sein. Es ist nicht biologisch bei euch vorgegeben, gewalttätig zu werden. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Generation, wo zum Beispiel das Internet noch dazu gekommen ist, diese Generation YouPorn, wo wir ja Berichte haben von 13-Jährigen, die 13-jährige Mitschülerinnen dann missbrauchen. Wir müssen da reingehen und wir müssen diese Ansprüche formulieren.
Sie haben vorhin kurz Mädchen erwähnt. Sie haben gesagt, dass Mädchen viel stärker sind heute. Wie ist das Verhältnis von Jungs zu gleichaltrigen Mädchen?
Ich merke schon in den Dingen, die meine Söhne mir zurückspiegeln, dass sie zurückfallen natürlich gegenüber dieser wahnsinnig tollen Generation von Mädchen, die unglaublich gut gefördert sind. Die natürlich haben wir auch sozusagen da eine biologische Komponente, dass ab einem bestimmten Alter die Mädchen einfach weiterentwickelt sind als die Jungs. Und das haben wir jetzt auch. Ich meine, die größere Zahl der Schulabbrecher sind im Moment Jungs. Es gibt inzwischen Statistiken in den USA, wo natürlich auch in der arbeitenden Bevölkerung sich das niederschlägt. Ja, dass diese schlecht bezahlten Jobs, wo es wenig Ausbildung für bedarf, inzwischen von mehr Männern wahrgenommen werden. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die kann man jetzt sozusagen erstmal gutheißen aus Sicht von Frauen, weil es hat ja so viel Mühe gekostet, bis zu diesem Punkt zu kommen. Gleichzeitig denke ich, dass es dort diese Verantwortung gibt, ja nicht wieder zu reproduzieren, eine neue Ungerechtigkeit. Also wenn wir beide Frauen jetzt hier sitzen, das wäre wahrscheinlich vor 50, 60 Jahren so in dieser Selbstverständlichkeit nicht möglich gewesen. Ich glaube aber nicht, dass unser Reflex dadurch, dass wir jetzt hier sitzen, sein sollte und jetzt sind wir dran und jetzt sind aber die Männer überhaupt nicht mehr dran, sondern wir sind ja angetreten mit dem Anspruch, es anders zu machen. Wir sind angetreten mit dem Anspruch, es ist gerechter, wenn alle beteiligt sind und ich glaube, dann sind wir auch diesem eigenen Anspruch gegenüber verpflichtet.
Die Sorge, die da mitschwingt, lässt mich jetzt vermuten, dass die Aussicht besteht, dass Simone de Beauvoirs These sich umkehrt und Männer das andere, das benachteiligte Geschlecht werden. Halten Sie das für möglich?
Also es ist ganz interessant. Es gibt eine ganz tolle Statistik tatsächlich, dass in 2050 der weiße Mann eigentlich zu einer Minderheit gehört weltweit. So, und das geht ja jetzt gar nicht mehr darum, ob ich irgendwas möglich finde, sondern es wird ja so sein. Also wir müssen uns mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Jetzt kann man da erstmal natürlich drüber triumphieren, weil aus vielerlei Hinsicht denke ich, es werden einige Probleme dadurch auch gelöst. Und gleichzeitig ist das doch eine unglaubliche Chance sich zu überlegen, also wie sieht jetzt diese neue Welt dann aus, die wir sogar demografisch dann vor uns haben werden. Und insofern glaube ich, es wird sich tatsächlich so entwickeln. Ich glaube eben, dass daraus diese Verantwortung dann auch erwächst und dass daraus auch eben nicht nur erwachsen wird, dass sich das Gesicht von Macht zum Beispiel ändert und Macht jetzt plötzlich weiblich ist oder non-binär und nicht weiß, sondern dass wir Macht an sich verändern müssen, Machtstrukturen natürlich an sich verändern. Und das ist natürlich das viel größere Rad, das es da zu drehen gilt. Aber ich glaube, anders geht es überhaupt nicht, weil wir haben zum Beispiel am Feminismus gesehen, und das ist auch das, was ich für mich dann so langsam erarbeitet habe, dass ich mich diesem Feminismus sehr, sehr stark verschrieben gefühlt habe und den verteidigt habe, bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass der Feminismus, den ich zum Beispiel in Deutschland verteidigt habe, viele der Lebenswelten von Frauen von mir, die nicht rein weiß sind, also Person of Color sind, nicht als feministisch zum Beispiel wahrnehmen. Oder eine Person, die Teil einer religiösen Minderheit ist, die Erfahrungen, die ich hatte in Benachteiligung, werden sehr aussortiert, das ist jetzt eine feministische und das nicht und so weiter. Und da war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, da muss sich was tun. Und dann durfte ich sehr viel erfahren aus der Lebenswelt von queeren Menschen, die auch aus dem feministischen Diskurs ausgeschlossen wurden. Und dann habe ich gedacht, das macht gar keinen Sinn mehr, weil dieser Feminismus angetreten war, wie gesagt, mit dem Thema Freiheit, Gerechtigkeit für alle, mit dem Argument, wir sind die Hälfte der Welt, der Gesellschaft, also müssen wir dieselben Rechte haben, dass diese selbe Didaktik dann plötzlich andere Menschen wieder ausschließt, das hat für mich gar keinen Sinn mehr gemacht.
Das hat eine identitäre Komponente für mich.
Ja.
Der Feminismus ist ja eine große Kirche mit ziemlich vielen Gruppierungen. Gibt es, also müssen Sie sich als Mutter von Söhnen auch mal wehren gegen Anfeindungen aus den feministischen Kreisen?
Ich glaube, dieses Mutterthema ist sowieso etwas, was wir angehen müssen, definitiv auch im feministischen Diskurs. Ich hatte jetzt im Rahmen dieses Buchs keine Anfeindungen. Ich hatte große Fragen von einer Gruppe, die sich gefragt hat, warum müssen wir jetzt über Männer reden? Und einer Gruppe natürlich von Müttern von Töchtern, die im Grunde genommen so mich fast so als Nestbeschmutzerin wahrgenommen hat. Naja, jetzt sind wir doch endlich mal so weit. Was soll das jetzt? Ja, jetzt freuen wir uns doch mal für unsere Töchter, dass die das alles erreichen können, wofür wir gekämpft haben. Und ich glaube eben, dass diese Weiterentwicklung des Feminismus die ganz große Aufgabe sein wird, der wir uns jetzt zuwenden müssen. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage, dass sich der Feminismus immer entwickelt hat von den Suffragetten bis zu Simone de Beauvoir. Und jetzt heute haben wir eben diese ganze Debatte um den weißen Feminismus. Das ändert sich auch. Wir sprechen über intersektionale Lebenswelten. Und so muss sich das ja immer weiterentwickeln.
Machen Sie sich eigentlich Sorgen um die Jungs?
Ich mache mir große Sorgen, ja, um die Jungs. Ich mache mir auch insofern Sorgen um die Mütter von diesen Jungs, weil ich glaube, für sie gibt es keinen Platz in diesem Diskurs. Anschließend an die Frage vorher, diese Ressource in Anführungsstrichen Mütter von Jungs, die wahrzunehmen, dass die natürlich an einer Schaltstelle sitzt, wenn man wirklich die Gesellschaft verändern will, weil sie wirklich diese Männer von morgen erziehen, das hat noch gar nicht eingesetzt, dieser Diskurs. Und das wundert mich sehr. Der Feminismus sollte sich doch dieser Mütter, gerade von Söhnen, besonders annehmen. Und ich glaube, das liegt natürlich auch ganz stark daran, dass das Muttersein an sich im Feminismus, das hat es sehr schwer. Und wir haben sehr große Probleme, das in den feministischen Diskurs mit einem positiven Blick einzubauen.
Sheila Berchardt, worum geht es der Feministin und Mutter, Jungs zu guten Männern oder zu guten Menschen zu erziehen?
Mir geht es wirklich darum, empathische Menschen zu erziehen, die sich aber durchaus dieser Rolle als Mann bewusst sind, die verstehen, dass es nicht ausreicht, empathisch mit Frauen zum Beispiel zu sein, weil sie bedroht oder benachteiligt werden, sondern die natürlich verstehen, dass diese Bedrohung und Benachteiligung vor allem von Männern ausgeht. Und das ist eigentlich die große Aufgabe der Männer von heute, das anzugehen und diese große Allianz, um die es eigentlich jetzt geht, endlich diese männliche Bedrohung und Gewalt, die männlichen Machtstrukturen, die uns allen schaden, die auch unseren Planeten bis an den Rande des Abgrunds getrieben haben, dass wir diese aufbrechen und beseitigen.
Vielen Dank, Frau Berschlatt. Söhne großziehen als Feministin. Thema im Gespräch mit der Feministin und Mutter Sheila Berschlatt und zugleich Titel ihres Buchs, das sie gerade vorgelegt hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.